ARD. Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
Am Dienstag hier auf Bayern 2 habe ich mit dem ehemaligen Entertainer und dem heutigen Schirmherrn der Deutschen Depressionsstiftung Harald Schmidt, mit dem habe ich darüber geredet, dass es zum Beispiel in den USA schon länger vollkommen normal ist, über psychische Erkrankungen offen zu sprechen. Auch hier in Deutschland tut sich langsam was, denn die Zahl der Menschen, die wegen psychischer Probleme krankgeschrieben werden, die hat stark zugenommen. Also redet man auch offener drüber? Kann ich jetzt zum Beispiel ganz offen drüber reden wie über einen Beinbruch und geht das auch bei allen psychischen Krankheiten? Nikolaus Nützel hat sich dazu bei Patienten, Angehörigen und Ärzten umgehört.
23 Uhr. Eine Zusammenfassung wichtiger Meldungen des Tages mit Michael Winter.
Am 10. November 2009 erschütterte ein Todesfall viele Menschen in Deutschland. Im Radio war diese Nachricht zu hören.
Hannover. Der deutsche Fußball-Nationaltorwart Robert Enke ist tot. Laut seinem Berater Jörg Neblung beging Enke Selbstmord. Zuvor hatte die Polizei berichtet, dass der 32-Jährige an einem Bahnübergang in Neustadt am Rübenberge starb. Enke hinterlässt eine Frau und eine 8 Monate alte Adoptivtochter.
Im November ist es also 15 Jahre her, dass sich der Profifußballer Robert Enke selbst getötet hat. Seine Witwe Theresa Enke lebt inzwischen in Portugal. Ich spreche mit ihr über eine Videoschalte. Sie erinnert sich daran, dass vor 1,5 Jahrzehnten über die Krankheit, an der Robert Enke litt und wegen der er sich das Leben genommen hat, sehr wenig geredet wurde.
Also Robert dachte damals wirklich, jetzt übertrieben, er ist der Einzige mit Depression. Ich habe auch keinen gekannt. Nee, war mir auch nicht geläufig.
Nach Robert Enkes Tod gab es viele Aufrufe, psychische Krankheiten sollten nicht länger in eine Tabuzone geschoben werden. Auf ihnen sollte kein Stigma mehr lasten. Sie sollten entstigmatisiert werden. Die Witwe des prominenten Fußballers ist sicher, dass diese Aufrufe eine Wirkung hatten.
Es gab auch eine Studie nach Roberts Tod, wissenschaftlich, dass es wirklich einen Zulauf gab, auch bei Psychiatern, Psychologen. Er ist gestorben und hat viele Menschen wachgerüttelt.
Auch Theresa Enke selbst hatte sich zum Anliegen gemacht, Menschen wachzurütteln. Sie hat eine Stiftung gegründet mit einem einfachen Ziel.
Also das Hauptanliegen, sage ich, ist Aufklärungsarbeit. Also das ist mein Hauptanliegen, den Leuten klarzumachen, eine Depression hat nichts mit Schwäche zu tun, sondern eine Depression ist eine Krankheit, wie eine Krebserkrankung bei einer schweren Depression und bei einer leichten Depression vielleicht wie ein Blinddarm.
Die Botschaft, dass psychische Probleme wie andere Krankheiten betrachtet werden sollten, dringt immer besser durch. Da ist sich nicht nur Theresa Enke sicher. Auch die Medizinprofessorin Konstanze Hausteiner-Wiele ist davon überzeugt. Sie arbeitet als Spezialistin für Psychosomatik an der Klinik der Berufsgenossenschaften in Murnau. Auch an der Technischen Universität München betreut sie Patienten.
Da hat sich viel getan, dank der Antistigmatisierungsbewegungen in der Psychiatrie. Die Betroffenen, die selbst in die Öffentlichkeit gehen, die Angehörigen, die in die Öffentlichkeit gehen. Also auch da, finde ich, haben wir schon enorme Fortschritte gemacht.
Auch Florian Seemüller, der die psychiatrische Abteilung der Lech-Mangfall-Klinik in Garmisch-Partenkirchen leitet und im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für bipolare Störungen aktiv ist, zieht Fortschritte, wenn es darum geht, psychische Erkrankungen aus dem Schatten zu holen.
Ich habe schon auch Patienten in Behandlung, die zunehmend offener damit umgehen. Und wenn sie das tun, eigentlich gute Erfahrungen machen und dann plötzlich von allen anderen Umgebenden hören, ja, ich habe da einen Bekannten, ich habe auch schon eine Behandlung, ich nehme jenes Medikament, welches nimmst du nochmal? Dann öffnen sich plötzlich überall die Türen, wenn man selber anfängt, auch damit offener umzugehen.
Der Psychiater fügt dieser positiven Einschätzung aber auch sofort eine Einschränkung hinzu.
Aber die Hürden sind meiner Wahrnehmung nach noch immer sehr, sehr hoch.
Es gibt immer noch Hürden. Über psychische Probleme mit Freunden oder gar auf der Arbeit zu reden, ist oftmals immer noch etwas völlig anderes, als über einen Bandscheibenvorfall oder eine chronische Darmentzündung zu sprechen. Aus diesem Grund will eine junge Frau, mit der ich über ihre Gesundheitsprobleme geredet habe, ihren Namen nicht im Radio hören. Es sind psychische Probleme. Auch die Stimme von, nennen wir sie Hanna, haben wir verändert, denn sie möchte nicht, dass bekannt wird, welche Krankheitssymptome sie vor einiger Zeit erlebte. Sie dachte, dass Menschen schlecht über sie reden. Und sie hörte auch entsprechende Stimmen, etwa als sie mit einem Bekannten unterwegs war.
Dann meinte ich, doch, ich höre das die ganze Zeit hier in der S-Bahn und in der U-Bahn und so. Und er meinte, nee, er ist sich ganz sicher. Und dann habe ich ihm halt erzählt, dass ich zu Hause auch schon immer das denke, also dass Leute über mich reden und die in der Nachbarwohnung sind, weil ich es halt von außen höre sozusagen. Und dann meinte er, nee, er ist sich sicher, dass das nicht so ist und ich soll mal zum Psychologen gehen.
Weil sie Stimmen hörte, kamen Ärzte bei der 28-Jährigen zu dem Ergebnis, sie stecke in einer Psychose. Ein Auslöser für die Erkrankung ließ sich nicht erkennen. Hanna war einige Zeit lang in einer psychiatrischen Klinik. Danach hat sie eine Ausbildung in einem medizinischen Beruf erfolgreich abgeschlossen. Jetzt arbeitet sie in einer großen Gesundheitseinrichtung. Auch hier will sie lieber nicht, dass im Radio Einzelheiten genannt werden. Und das raten ihr auch ihre Behandler.
Ärzte sagen, ich soll es nicht sagen. Wenn was man aufpassen muss und auch, dass man dann rausgemobbt wird oder rausgeekelt wird. Und weil ich es halt auch, wenn ich mit fremden Leuten einfach was zu tun habe, zum Beispiel eine Ausbildung, wo ich merke, die haben da kein Verständnis dafür oder keinen Zugang dazu oder tun halt Leute damit abstempeln oder wollen mit so jemandem nichts zu tun haben oder tun einem deswegen die Verantwortung absprechen oder so. So jemanden braucht man es nicht erzählen, weil eben kein Verständnis da ist.
Derzeit sei sie stabil, sagt die junge Frau. Sie nimmt regelmäßig Medikamente, sie hört keine Stimmen mehr. Sie geht zur Arbeit, aber dass sie eine schwere Psychose hatte, will sie möglichst niemandem erzählen. Viele Fachleute sind sich einig, wenn es darum geht, psychische Krankheiten aus dem Schatten zu holen, hat sich einiges getan. Doch das gilt vor allem für Diagnosen wie Burnout oder Depression. Bei anderen psychischen Erkrankungen, an denen viele Menschen leiden, wie etwa Angststörungen, Psychosen oder Essstörungen, sieht es anders aus. Das räumt auch Theresa Enke ein, die sich seit dem Suizid ihres Mannes vor 15 Jahren mit einer Stiftung dafür engagiert, für das Thema Depression mehr Verständnis zu schaffen. Bei anderen Diagnosen fehle auch ihr erst einmal der Zugang, sagt sie.
Thema zum Beispiel Schizophrenie, da zucke ich selber zusammen. Und es gibt natürlich auch in den psychischen Störungen Krankheiten, die stigmatisierter sind als Depression. Ist schwierig.
Auch die Psychosomatik-Spezialistin Konstanze Haussteiner-Wiele findet, es hat zwar große Fortschritte bei der Entstigmatisierung psychischer Krankheiten gegeben, aber diese Fortschritte beschränken sich vor allem auf bestimmte Probleme wie Depressionen.
In der Tat ist eine Psychose zu haben, oder auch immer noch die bipolaren Störungen, wo man ja diese starken Stimmungsschwankungen zwischen einem depressiven Absturz und einem manischen Höhenflug hat, der einem selber oft als wunderbare Lebensphase vorkommt, aber für die Betroffenen eine große Belastung sein kann. Das sind Erkrankungen, die immer noch als der spinnt, der gehört weg.
Der gehört weg. Damit ist gemeint, der gehört in die Psychiatrie. Also in eines der Krankenhäuser, die früher gerne mal Irrenanstalt hießen. Moderne psychiatrische Kliniken und Krankenhausabteilungen, von denen eine Florian Seemüller in Garmisch-Partenkirchen leitet, bemühen sich, vom Bild des Irrenhauses wegzukommen, vom Bild der Klapse, in der die Verrückten weggesperrt werden. Aber trotz jahrzehntelanger Bemühungen habe die Psychiatrie als Sparte der Medizin immer noch ein Imageproblem, sagt Seemüller.
Also nicht nur die Patienten sind stigmatisiert, auch die Behandlung, die Tabletten und die Psychotherapeuten und auch die Behandler sind stigmatisiert.
Und wenn Bayerns stellvertretender Ministerpräsident Hubert Aiwanger seine politischen Gegner angreifen will, dann macht er das, indem er sie mit psychischen Krankheiten in Zusammenhang bringt. Und weder Aiwanger selbst noch der Journalist Ralf Schuler, der ihn auf dem Online-Nachrichtenportal News interviewt, findet etwas dabei.
Also ich glaube, dass viele Grüne ein Fall fürs Sofa beim Psychiater wären. Die müssten sich mal wirklich tief reinschauen lassen, warum sie so einen Hass gegen die eigene Identität haben.
Ich nehme das gerne auf und vielleicht beherzigt es der eine oder andere auch, der das dann sieht.
Einige Tage nachdem Aiwanger politische Gegner als Fall für den Psychiater abqualifizierte, waren auf einer Demonstration gegen Rechtsradikalismus in München Schilder zu sehen, auf denen es hieß, Aiwanger solle selbst zum Psychiater. Konstanze Hausteiner-Wiele, die sich als Fachärztin für Psychiatrie auf den Bereich der Psychosomatik spezialisiert hat, macht es traurig, wenn sie von so etwas hört.
Das ist ganz furchtbar für uns. Also das wirft uns sozusagen gefühlt um Jahre zurück und danach müssen wir ganz schön viel zerbrochenes Geschirr aufkehren. Und das passiert immer wieder Politikern, die ja gerne markig sprechen und gerne Schubladen aufmachen, aber das hört man zurzeit leider wieder ziemlich oft. Ein Fall für die Psychiatrie oder ein Spinner, das ist sehr, sehr kontraproduktiv für unsere Arbeit.
Aber was wäre produktiv, wenn es darum geht, Menschen mit psychischen Problemen zu helfen? Was kann jeder Einzelne tun, wenn ihm auffällt, dass jemand in seiner Familie oder seinem Freundeskreis in Schwierigkeiten steckt?
Dass man genauso Hilfe anbietet, wie es bei einer körperlichen Erkrankung wäre.
Hilfe anbieten, wenn man das Gefühl hat, jemand leidet unter psychischen Problemen. Das hält auch Theresa Enke für den richtigen Ansatz. Seit sich ihr Mann, der Fußballprofi Robert Enke, vor 15 Jahren während einer depressiven Phase selbst getötet hat, sei ihr klar geworden, was beim Umgang mit psychischen Krankheiten besonders wichtig ist, erzählt sie im Videogespräch aus ihrer neuen Wahlheimat in Portugal.
Eben über psychische Erkrankungen zu sprechen, wenn man positive Beispiele hat. Und ich sag das auch, ich war damals auch nach 2 Jahren bin ich in die Klinik gegangen und habe mir helfen lassen und bin dann gestärkt rausgegangen und habe mein Leben dann wieder richtig in den Griff bekommen. Und dass die Menschen, die gute Erfahrungen gemacht haben, dass die eben darüber sprechen.
Dass es hilft, über psychische Probleme zu reden, sei auch wissenschaftlich belegt, ergänzt Florian Seemüller, der die psychiatrische Abteilung der Lech-Mangfall-Klinik in Garmisch-Partenkirchen leitet. Wer aus Angst vor einer Stigmatisierung keine Hilfe sucht, schadet sich selbst. Das sollte nicht nur dem Patienten selbst klar sein, sondern auch denen, die ihnen nahestehen, findet er.
Das ist relativ eindeutig. Also für die psychotischen Erkrankungen weiß man, dass die Dauer der nicht behandelten Zeit die Prognose ganz erheblich verschlechtert. Also Konzentrationsaufmerksamkeitsstörungen nehmen deutlich zu und die Behandlung wird schwieriger. Je früher wir dran sind, desto leichter kann man eigentlich dem Menschen helfen und desto nachhaltiger auch.
Es gäbe aber auch noch ganz andere Gründe, weiter gegen das Stigma zu kämpfen, das auf psychischen Problemen immer noch lastet, findet die Spezialistin für Psychosomatik Konstanze Hausteiner-Wiele. Der Umgang mit Depressiven oder mit Menschen, die an Psychosen oder Angststörungen leiden, sei zwar oft nicht leicht. Wer sich von solchen Menschen nicht abwendet, sondern sich ihnen öffnet, könne aber besondere Erfahrungen machen, sagt sie.
Es ist so, dass unsere Patientinnen, die auch schwerer psychosomatisch und psychiatrisch erkranken, oft begnadete Künstler sind, also eine Feinfühligkeit für Musik haben, die dem Durchschnittsmenschen vielleicht abgeht, die auch in ihrer Manie zum Beispiel wunderbare Dinge erleben und beschreiben können und vor Energie sprühen, die, wenn sie in einer normalen Münchner U-Bahn-Station stehen, uns alle abhanden gekommen ist. Es ist die Feinfühligkeit, die uns vielleicht dazu bringt, in unserem Körper einen Schmerz zu erleben, wo ein anderer den nicht erlebt, oder eine Erschöpfung zu erleben, wo ein anderer noch längst sagt, doch, da mache ich weiter. Das ist ja auch eine Gabe, das ist ja eine Besonderheit.
Wenn psychisch Kranke nicht das Gefühl haben müssten, dass sie im Vergleich zu anderen Kranken Außenseiter sind, dann wäre das ein enorm wichtiger Schritt, findet Hausteiner-Wiele.
Sie würden sicher weniger leiden oder vielleicht erst bei einem größeren Ausmaß leiden, wenn das Umfeld ihnen das Gefühl gäbe, du bist nicht nur toleriert, so wie du bist, sondern du bist sogar vielleicht wertvoll mit dieser Art des Welterlebens.
Auch die junge Frau, die hier Hanna heißen soll und die vor einigen Jahren in einer geschlossenen psychiatrischen Abteilung war, weil sie Stimmen hörte, hofft darauf, dass psychische Krankheiten weiter entstigmatisiert werden. Derzeit findet sie das Stigma, das auf ihrer Krankheit lastet, noch so groß, dass sie ihren Namen nicht im Radio hören will und ihre Stimme nur dann, wenn sie so verändert ist, dass niemand sie erkennt. Aber es sei beispielsweise bei Depressionen schon einiges geschehen, wenn es darum geht, psychische Probleme aus der Tabuzone zu holen, findet sie. Und sie hofft, dass sie das irgendwann auch über die Psychose sagen kann, die bei ihr diagnostiziert wurde.
Vielleicht schon, ja doch, man müsste halt eigentlich mehr darüber sprechen. Also es wird nie darüber gesprochen, es ist ja das irgendwie.
Wie weit sind wir, wenn es darum geht, das Stigma und die Ausgrenzung abzubauen, die auf psychischen Krankheiten lasten? Gerade eben haben wir gehört, was Menschen mit psychischen Problemen oder eben Angehörige und Ärzte dazu sagen. Mein Kollege Nikolaus Nützel hat sich aber auch angesehen, wie eine Psychiatrie denn von innen aussieht. Es wurde dann eine Reise, die zum Schluss zu einer sehr überraschenden Erklärung geführt hat.
Da oben ist die Kirche, hier dann das Verwaltungsgebäude und auf der anderen Seite geht dann eine Birkenallee in die Ortschaft nach Weinsberg rein. Also schon fast so ein bisschen wie Schlösser früher angelegt, ne?
Matthias Michel ist ärztlicher Direktor im Klinikum am Weißenhof. Als die Klinik im Jahr 1903 gegründet wurde, hat man auch eine kleine Kirche errichtet. Die Hauptanlage der Klinik mit insgesamt 1600 Mitarbeitern erstreckt sich über eine Fläche, die einem großen Dorf entspricht. Die Gebäude, in denen die Stationen und die Verwaltung untergebracht sind, verteilen sich locker in der parkartigen Anlage. Bekannter in der Region im Nordosten Baden-Württembergs ist das Krankenhaus unter dem Namen der nahegelegenen 13.000 Einwohnerstadt Weinsberg. Und zwar bekannt auf eine besondere Weise.
Egal wo Sie wohnen, gibt es die für Sie zuständige, in Anführungsstrichen, Irrenanstalt. Und auf der Straße heißt es, wenn du nicht richtig bist, dann kommst du eben, hier heißt es nach Weinsberg, andernorts ist es eben die entsprechende Ortschaft.
In München heißt es, du gehörst nach H. Rund um Wasserburg und Rosenheim heißt es, du gehörst nach Gabersee. Und hier im Grenzland zwischen Baden-Württemberg und Franken heißt es also, du gehörst nach Weinsberg. Wobei die Pflegedirektorin Birgit Kahl in ihrem Büro betont, Patienten ihrer Einrichtung würden längst nicht mehr so abgestempelt wie in früheren Jahrzehnten.
Der Unterschied ist riesig. Wirklich. Also der ist wirklich groß.
Vor allem aber gäbe es einen großen Unterschied in der Behandlung psychisch Kranker. Die Zeiten, in denen Psychiatrien Verwahranstalten waren, seien lange vorbei, findet die Pflegedirektorin.
Psychiatrie ist eine Kombination aus pharmakologischer Behandlung, Psychotherapie, Fachtherapie, wobei Fachtherapien breit gestreut ist, also von Sport und Bewegung bis hin zu Kunst, Musik, Ergotherapie.
Zu meinem Gespräch mit der Klinikleitung ist auch der ehemalige Patient Volkhard Menzel gekommen. Auch seine Arbeit ist Teil der modernen Therapie im psychiatrischen Krankenhaus am Weißenhof.
Ich habe Zeit, ich mache Spiele, Spaziergänge, bin voll integriert im Team, auch Übergaben dabei bei der Visite. Einfach ein Vermittler, ein Bindeglied, Brückenbauer zu sein zwischen Patient und Behandler einfach. Also Hoffnung geben, dass man es aus der Psychiatrie aber schaffen kann, dass man nicht Psychiatrie wie eine Drehtür ist halt.
Menzel arbeitet im Rahmen eines Programms mit dem Namen X-In. Die Abkürzung steht im Englischen für Experienced Involvement, sprich, er hat selbst Erfahrung damit, was es heißt, psychisch krank zu sein.
Habe ich Dämonen gesehen, auch Engel gesehen, das war meine Erkrankung. Ich habe einen religiösen Wahn gehabt auch und habe auch nette Sachen gemacht. Ich habe zu den Pflegern auch Briefe geschrieben, Liebesbriefe oder... Ja, ich habe zur Pflegeschülerin gesagt, zum Beispiel sind die schöne Helena von Troja. Oder ja, also war er ein lieber Patient, aber total manisch, also schizoaffektiv.
Er sei jetzt stabil auf ein psychiatrisches Medikament eingestellt, erzählt Menzel. Er habe seine Probleme im Griff. Doch er weiß, dass Ärzte bei Menschen mit psychischen Erkrankungen vorsichtig damit sind, von Heilung zu sprechen, sondern eher davon, dass keine Symptome mehr auftreten. Aber der 45-Jährige hat damit keine Schwierigkeiten.
Die Diagnose schizoaffektiv zu haben, ist für mich keine Stigmatisierung. Ich bin mit mir im Reinen.
Nach dem Gespräch im Büro der Pflegedirektorin führt mich der Klinikdirektor Matthias Michel übers Gelände der Psychiatrie, die er leitet. Auch in der Cafeteria könne man sehen, dass sich im Umgang mit psychisch Kranken viel verändert habe, sagt er.
Das waren überwiegend Patienten, die das hier gestrichen haben, auch aus der Forensik, die gestrichen haben, umgebaut und ausgebaut haben. Teilweise natürlich auch durch professionelle Handwerker, aber viel in Eigenleistung. Und das sind auch so Sachen, die man in der Forensik sehr schön machen kann, wo die Patienten auch wahnsinnig viel Selbstwert draus ziehen, wenn sie dann sozusagen später als Gäste hierher kommen und sagen, ja komm, diesen Räumlichkeiten, die habe ich hier gestaltet. Ja, und das ist eine ganz tolle Sache. Ja.
Und der Spruch, du gehörst nach Weinsberg, kann hier dann auch durchaus heißen, du solltest dir mal wieder einen netten Nachmittag in einem Café inmitten eines großen Parks gönnen.
Am Wochenende kommen ganze Runden hierher, so wie Stammgäste eigentlich, die dann am Wochenende hier zum Kaffeetrinken herkommen. Und das ist natürlich eine Form von gelebter Inklusion dann, ne? Weil gleichzeitig sitzen am Nachbartisch eben Patienten mit ihren Angehörigen, Patienten aus der forensischen Klinik helfen im Betrieb mit. Also das ist wirklich dann der Mix, wie man sich's vorstellt. Und ja.
Wenn Michel über Patienten aus der forensischen Klinik redet, meint er Menschen, die auf Entscheidung eines Gerichts im sogenannten Maßregelvollzug untergebracht sind. Das können durchaus auch Menschen sein, die jemanden umgebracht haben. Wenn sie psychiatrisch behandelt werden und als ungefährlich gelten, servieren sie Besuchern in der Cafeteria Kaffee und Kuchen. Das Gebäude des Maßregelvollzugs ist ein Stück von der Cafeteria entfernt. Es ist von einem hohen Zaun umgeben und sieht von außen nicht nach Krankenhaus aus, sondern nach Gefängnis. Der Klinikdirektor bringt mich in den Bereich der Arbeitstherapie.
Moin, Herr Reiter. Lange nicht mehr gesehen. Wir wollten einen kurzen Rundgang in der Arbeitstherapie machen.
Bis wir wirklich drinnen im Gebäude sind, dauert es.
Jeder Mitarbeiter hat seinen eigenen Schlüssel. Ich habe so einen Transponder, dann schalte ich mit einem Pin, dann geht die Tür auf, dann kann ich meinen Schlüssel ziehen. Mit dem Schlüssel können wir uns nachher im Gebäude bewegen, aber die ersten Türen kann nur der Herr Walter hier aufmachen für uns.
Die Räume, in denen psychisch kranke Straftäter als Teil ihrer Behandlung an Arbeitstherapie teilnehmen, sehen aus wie eine normale Werkstatt. Es gibt Sägemaschinen für Schreinerarbeiten, aber auch Werkbänke für simple Tätigkeiten.
Angefangen für so eine Ölmühle, wo Walnüsse geknackt werden, machen Patienten tatsächlich ganz gern. Das ist zwar eine ganz einfache Arbeit, aber man muss nicht viel bei denken. Bis hin zu kleineren Montagearbeiten, wo so mit mehreren Schritten was zusammengebaut wird. Es wechselt immer so ein bisschen, auch manchmal so Verpackungssachen. Also kriegen Aufträge tatsächlich auch von draußen aus der Industrie.
Es komme in forensischen Abteilungen auch vor, dass Patienten gewalttätig werden oder zu fliehen versuchen, sagt der Krankenhausdirektor. Doch die Reaktion der Öffentlichkeit darauf findet er ärgerlich.
Und da fängt die Stigmatisierung ja auch an, dass wir auch immer wieder Phasen haben, Situationen haben, wo sich Mitarbeitende hier dafür rechtfertigen müssen, dass sie in dieser Klinik arbeiten und nicht woanders. Ja? Und das, muss ich sagen, ist extrem bitter.
Und er findet es schade, dass in der Öffentlichkeit eines kaum bekannt ist. Psychisch kranke Straftäter, die in einer Forensik behandelt werden, begehen nach ihrem Aufenthalt deutlich seltener erneut Straftaten als Kriminelle im sogenannten Regelvollzug nach ihrer Entlassung.
Die Zahlen sind da sehr, sehr gut. Die Rückfallraten extrem gering.
Während wir vom Maßregelvollzug zu einer anderen Station gehen, erklärt der Klinikdirektor, dass auch die Wahl der Begriffe, mit denen man über Psychiatrie redet, etwas zur Entstigmatisierung beitragen könne. Die Abteilung, die wir als nächstes besichtigen, wurde im Klinikum am Weißenhof, wie in anderen Häusern, früher Geschlossene genannt. Manche psychiatrische Kliniken nennen die entsprechenden Stationen inzwischen beschützte Abteilungen. Matthias Michel hat eine eigene Wortwahl.
Ich spreche eigentlich gerne von den Intensivstationen, weil auf den beiden Stationen sind tatsächlich unsere Schwersterkrankten, die eben besonders intensiv behandelt werden müssen.
In seiner Klinik habe man auch architektonisch versucht, auf die Bedürfnisse von psychisch schwer kranken Menschen einzugehen, sagt Michel. Es gibt Innenhöfe, um die herum Patienten innerhalb des Gebäudes im Kreis laufen können.
Wir haben gleichzeitig hier durch diese Form eben die Möglichkeit, hier tatsächlich rund zu laufen. Das ist häufig sehr deeskaliert. Wenn jemand sehr unruhig ist, dann kann er eben hier tatsächlich Kreise laufen und läuft nicht nur einen Gang hin und wieder zurück. Das ist einfach viel besser, vor allem auch in der Gerontopsychiatrie. Die sitzt ein Stockwerk höher, da kann man eben unendlich spazieren gehen eigentlich.
Zur Behandlung psychisch schwerkranker Menschen gehört aber auch weiterhin, dass sie, wenn sie sich nicht anders beruhigen lassen, festgeschnallt werden, etwa auf einer Liege. Auch Volkhard Menzel, der als ehemaliger Patient jetzt auf einer Teilzeitstelle Kranke begleitet, hat eine solche Fixierung erlebt.
Mehrmals, ja. Ein oder zwei Tage, stundenweise, je nachdem. Und ist ja schlimm. Aber ich habe jetzt keinen Groll gegen die Psychiatrie, sonst würde ich hier arbeiten im Klinikum Weißenhof. Deswegen, ja, es gibt schönere Sachen wie Zwangsfixierung, aber Gott sei Dank gibt es die Hilfe durch die Krankenhäuser, Psychiatrie, Gott sei Dank. Ne? Sonst.
Und selbst einmal Patient in der Krankenhauspsychiatrie gewesen zu sein, ist für Volkhard Menzel eben nichts, wofür er sich schämt.
Die Diagnose schizo so affektiv zu haben, ist für mich keine Stigmatisierung. Ich bin mir im Reinen.
Bevor ich im Klinikum am Weißenhof herumgeführt wurde, hat mich die Pressesprecherin gefragt, warum ich als Reporter des Bayerischen Rundfunks von München nach Weinsberg fahren will, um mir eine Psychiatrie von innen anzuschauen. In der Tat, das hätte ich auch einfacher haben können, in der Isar-Amper-Klinik in Haar bei München oder in einer der Psychiatrien der Münchner Unikliniken. Aber es ist so, ich wollte endlich mal sehen, wohin mein Vater gekommen ist, wenn es wieder einmal hieß, der gehört nach Weinsberg. Von meiner Heimatstadt in Franken war es nicht sehr weit dorthin. Weinsberg war da eine Psychiatrie, die sich anbot. Und warum gehörte mein Vater manchmal nach Weinsberg? Ganz einfach, er litt an einer bipolaren Störung. Damals sagte man, er war manisch-depressiv. Seine Mutter, also meine Großmutter, hat sich erhängt, lange bevor ich geboren wurde, wahrscheinlich aus einer Depression heraus. Ich konnte das lange Zeit nicht offen sagen. Denn machen wir uns nichts vor, es ist auch ein Stigma, der Sohn, der Bruder, die Mutter eines psychisch Kranken zu sein. Aber mein Vater ist seit 44 Jahren tot. Ich war ein Kind, als er an einem Herzinfarkt starb. Und ich kann es inzwischen aussprechen, er war manchmal irre. Aber er war eben einfach insgesamt ein irrer Typ, ein faszinierender Mensch, ein erfolgreicher Arzt und psychisch krank. Mich hat der Irrsinn der väterlichen Linie meiner Familie bislang verschont. Ich hoffe, das bleibt so, toi toi toi. Aber ich glaube auch, ohne Irre, zu denen auch mein Vater gehörte, wäre unser aller Leben um einiges ärmer.